Und den nächsten Sprecher, den Professor Thomas Becker von der Fachhochschule Wiener Neustadt, aufrufen. Er ist Experte für die biomedizinische Analytik und leitet dort auch die Studienlehrgänge und den Lehrgang für Zytodiagnostik und angewandte Molekularpathologie, bildet dort die Studierenden in den modernsten analytischen Methoden wie Massenspektrometrie oder PET-Magnetresonanz aus und hat viele einschlägige Publikationen zum Thema Spermidin und Demenz schon beigetragen. Dr. Becker, bitte.
Vielen Dank für die Begrüßung. Auch von meiner Seite aus einen schönen Abend ans Auditorium. Danke an die Vorsitzenden, dass sie uns durchs Programm führen. Mein Thema heute, das, was ich mit Ihnen bearbeiten möchte, Spermidinbestimmung im Blut. Klingt relativ unspektakulär, nachdem wir sämtliche Werte einfach nachweisen können, die jeweiligen Spiegel bestimmen lassen können im Labor. Jetzt haben wir vorher eine Meldung gehört, das Spermidin ist auf keinem Laborzettel drauf. Jetzt müssen wir uns zuerst die Frage stellen, warum möchte ich überhaupt meinen Spermidinspiegel wissen? Diese Frage möchte ich jetzt mit Ihnen beantworten in den nächsten 15, 20 Minuten. Hat jemand vielleicht eine Idee? Ich lade Sie im Vorfeld gleich ein. Das Auditorium ist ja proaktiv. Beim Professor Jarisch, seinem Vortrag, habe ich auch vom Hintergrund gehört, nehmen Sie Spermidin, dann fallen Ihnen die Sachen ein. Jetzt stelle ich die Frage, warum möchte ich den Spermidinwert bestimmen?
Zu wissen, ob ich einen Spiegel habe.
Zum Beispiel. Vielen Dank. Das ist eine super Ausgangsbasis. Ich habe mir erlaubt, damit ich das begründen kann für die Allgemeinheit, eine Publikation, die ist gestern erschienen und da sind ein paar spannende Themen aufgegriffen, was die Alzheimer-Demenz bzw. die Demenzforschung im Allgemeinen betrifft. Es ist ein fortlaufender Prozess. Wir suchen noch immer nach therapeutischen Möglichkeiten. Ich ergänze an dieser Stelle auch, wir suchen auch an Biomarkern, an Labormarkern, damit wir die Diagnose festigen können. Das Ganze ist sehr komplex. Und wir brauchen zusätzliche Biomarker, wie da angemerkt worden ist von den Autoren, neben dem Amyloid Beta und dem Tau-Proteinen. Da komme ich später noch dazu. Und vor allem wünschen wir uns das in den Frühphasen der Erkrankung. So, jetzt ist noch immer die Überleitung zum Spermidin nicht gekommen, sondern nur, wir brauchen was. Warum brauchen wir jetzt unbedingt was? Das diagnostische Fenster ist, glaube ich, umfassend bekannt. Die neuropathologischen Vorgänge beginnen schon frühzeitig, unbemerkt im Gehirn, im Zentralnervensystem. Und die kognitiven Funktionen bauen gleichzeitig langsam ab. Bis die Funktionen aber so weit eingeschränkt sind, dass sich für mein Umfeld oder auch für mich selbst zeigt, hoppala, da geht jetzt was vor, das Ganze ist namaphysiologisch zu erklären, da passiert was und da ist viel Zeit schon verstrichen, wie man sieht an der X-Achse. Und wenn ich dann die ersten Symptome habe, spiele ich die meistens noch runter, warte noch länger, bis mich die Angehörigen oder wer auch immer dann einmal verdonnern, dass ich vielleicht einen Facharzt aufsuche oder zumindest einmal meinen Hausarzt konsultiere. Das heißt, die Diagnose findet schon relativ spät statt, die eigentliche, wenn sie überhaupt stattfindet einmal. Ich habe Ihnen jetzt noch ein Foto mitgebracht aus einem meiner letzten Urlaube. Es ist eine Momentaufnahme. Es ist ein sehr beruhigendes Bild. Ein Mann sitzt auf einer Bank. Nichts Außergewöhnliches. Jetzt erzähle ich Ihnen noch eine kleine Geschichte dazu. In der Hand, das erkennt man schlecht, ist ein Sackerl mit frischen Erdbeeren. Das hat er am Marktstand gekauft, was 50 Meter weiter links von der Bank war. Er ist dann noch 10 Minuten aufgestanden, hat das frisch gekaufte Sackerl in die Mülltonne geworfen und ist dann wieder weitergegangen. Man könnte meinen, auch der Herr ist von einer Demenzerkrankung betroffen. Aber warum zeige ich das Bild? Wir brauchen an Biomarker. Wir von der Laborseite, wir wollen ja wenigstens möglich mit Patienten, mit Menschen zu tun haben, wird uns immer unterstellt. Wir wollen das Blut oder irgendeine andere Körperflüssigkeit oder Körperbestandteil haben und dann wollen wir schwarz auf weiß sagen, passt, Verdachtsdiagnose XY, was dann von den Medizinern bestätigt wird. Deswegen lieben wir diese Biomarker, damit wir ein echtes Bild bekommen, was für Prozesse ablaufen. Wir kennen ziemlich viele Biomarker und auch wenn ich jetzt die Allgemeinheit am Dorfplatz von meinem Heimatort frage, können wir zumindest 90%, schätze ich jetzt einmal, ihren Triglyceridwert sagen oder ihren Cholesterinwert. Jeder braucht es. Und wir gehen auch fleißig alle 1 bis 2 Jahre zur gesunden Untersuchung. Der Hauptbestandteil ist, dass uns ein paar Blutröhrchen abgenommen werden und dann mache ich klinische Chemie. Der Befund einer gesunden Untersuchung ist übrigens von einem 37-jährigen männlichen Mitbürger. Und das Spannende ist, da ist ein Troponin-D gemacht worden. Ein Marker für Herzmuskelniedergang ist ungefähr 6 bis 7 Tage stabil, dann fällt er wieder ab. CKMB ist drauf. 2 Tage nach dem pathologischen Veränderungsprozess im Herzmuskel wieder auf Normalwert gesunken. Das wird alles gemacht bei der gesunden Untersuchung und auch finanziert, wo wir vorher die Frage gehabt haben. Die zweite Seite ist auch spannend, vor allem für die Männer interessant, also der Mauszeiger funktioniert, PSA-Wert. Offiziell von der Kassa für Männer über 45 finanziert. Bei familiärer Vorbelastung ab 40, der Befund 37-jähriger Patient. Ja, was will ich damit jetzt sagen? Es werden ziemlich viele Laborwerte bestimmt, einfach so drauf los. Die Schrotschussdiagnostik ist bekannt, allgemein, vor allem beim Blutbild, das können wir noch befürworten, das große Blutbild. Da sehe ich viel, kann schwere Erkrankungen vorhersagen. Da ist alles dabei. Was will ich damit sagen? Die Organe sind abgedeckt, kardiovaskuläre Vorgänge, das heißt Herz- und Gefäßsystem. Für alles habe ich Marker, alles wird gemacht, aber für meine geistige Fitness vermisse ich da was im Zuge dieser gesunden Untersuchung. Vielleicht bräuchte man da noch zusätzliche Marker. Die Diagnostik als solches, wir kennen, glaube ich, alle die sogenannten Lewy-Körperchen, ist vom Herrn Lewy erstmalig beschrieben worden, zeigt sich vor allem bei Demenzformen der Parkinson-Erkrankung. Und da sehen wir ganz schön im Labor, wenn wir einen Histoschnitt machen in den Neuronen, diese Eiweißablagerungen, die sogenannten Lewy-Körperchen. Jetzt kann ich das in vivo schwer machen. Damit ich einen Histoschnitt habe, muss ich zumindest eine Biopsie ziehen oder ich mache gleich eine Trepanation, dann kann ich gleich die Atrophie vom Hirn nachweisen, je nachdem. Auf jeden Fall alles nicht so einfach, das heißt den typischen Biomarker haben wir nicht. In Deutschland gibt es diese S3-Richtlinie von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie und da ist ganz klar vorgegeben, ich brauche ein Anamnesegespräch zuerst mit der Patientin, mit den Angehörigen im besten Fall, dann folgen schon diese kognitiven Kurztests, diesen Mini-Mental-Test haben wir heute schon gehört, der ist umreichend bekannt, da gibt es dann noch TEMDECT, TFDD und aus Amerika den MoCA-Test. Und dann erst wird in weiterer Folge empfohlen, dass man vertiefende neuropathologische Diagnostik durchführt. Und da ist dieser CERAD-Plus-Test, den wir auch in unserer Studie angewandt haben, vermerkt oder VOSP. Ja, da ist alles da, nur noch kein Labor. Biomarker haben wir noch immer keinen. Und in den Leitlinien wird jetzt empfohlen, dass die klinische und neuropsychologische Untersuchung allein unzureichend ist, für die etiologische Zuordnung einer Demenz. Es gibt ja verschiedene Formen, wie wir wissen. Das heißt, was können wir jetzt machen? Auf jeden Fall belegen Sie Ihre Aussage in den Leitlinien mit folgender Studie, wo drinnen steht, dass man fast 10% aller Symptomatiken, die auf eine Demenz schließen lassen, eine reversible Ursachen hat. Das heißt 10%, jeder Zehnte. Eigentlich gar nicht so wenig. Gut, das sagen Sie in die Leitlinien. Deswegen wird empfohlen, eine Labordiagnostik zu machen. Und da haben wir jetzt die ganze Bandbreite wieder drinnen an Markern, die ja in der gesunden Untersuchung gemacht werden. Vom Blutzucker über die Blutsenkung, mittlerweile macht man das C-reaktive Protein eher, Gamma-GT für die Leber, bis hin, ganz spannend, Quecksilber, Blei, alles wird bestimmt. Warum macht man das? Damit ich andere Ursachen ausschließen kann. Das heißt, im Sinne der Differentialdiagnostik, ich mache ein Ausschlussverfahren. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, wir haben es heute schon einmal kurz gehört, es gibt dieses Amyloid-Beta und das Tau-Protein. Und im Zuge der neurologischen vertiefenden Labordiagnostik werden dann Liquapunktionen durchgeführt. Warum? Vor allem für die Festigung der Diagnose der multiplen Sklerose. Da kann ich diese oligonuklearen Banden nachweisen, indem ich die Immunglobuline auftrenne. Und im Zuge dessen wird da geschaut, gibt es Begleitinfektionen, habe ich bakterielle Infektionen, habe ich Virusinfektionen, worauf ich schließen kann über meinen Liquor. Und im Zuge dessen wird eben auch das Amyloid-Beta und das Tau-Protein angeschaut. Und da gibt es jetzt die Kombination, auch in den Leitlinien empfohlen, wenn das Tau-Protein erhöht ist und das Amyloid-Beta erniedrigt, dann ist großer Verdacht auf Alzheimer, Demenz. Warum ist das jetzt so? Wo kommen die Dinge überhaupt her? Das Amyloid-Beta hat eigentlich ein super Ursprung, es ist dieses Amyloid-Precursor-Protein, was in der Membran von unseren Neuronen sitzt. Es wird nachgesagt, dass es beim Aufbau und beim Zusammenschließen der Synapsen beteiligt ist und es wird physiologisch immer exprimiert und abgebaut. Und wenn dieser Abbauprozess nicht ganz stattfindet und sich sogenannte Oligomere daraus bilden, dann habe ich ein Problem, weil die spinnen sich dann um die Neuronen herum und belegen dann vor allem die Bereiche der Synapsen, wo die Reizweiterleitung dann blockiert ist. Deswegen kann ich im Liquor weniger nachweisen, weil es bleibt einfach dann im Gehirn. Es sind die großen Bündeln. Die Blut-Hirn-Schranke kann quasi nicht durchbrochen werden, muss sie auch nicht, weil wir weisen sie im Liquor noch. Aber deswegen kann ich weniger nachweisen, was er sie einfach anhaftet. Unsere sogenannten Plaques. Und das Zweite, was wir dann noch mit beteiligt haben, ist das Tau-Protein. Und das sind von unseren Neuronen, ich sage immer dazu, es ist der Zement von unseren Strukturen. Warum Zement? Weil wenn sich diese Mikrofibrillen, wo die Reizweiterleitung dann stattfindet, zerlegen, bleibt dieses Tau-Protein als Abbauprodukt über. Und das kann ich dann im Liquor schön nachweisen und es ist dementsprechend erhöht. Ja, das sind unsere Biomarker, die wir haben. Seit Jahren werden die verwendet und jetzt haben diese Zusammenschau aus Tau-Protein und Amyloid-Beta erreichen eine Sensitivität von 85%. Ist gar nicht so schlecht. So ein Standard-Labortest gehen wir immer aus, zwischen 80% und 95% Sensitivität wollen wir schon haben. Aber das Problem dabei ist diese Spezifität, das heißt wirklich in Ausschluss, das Erkennen der Gesunden. Da wollen wir bei den Screening-Tests irgendwo über 80% sein. Von unseren Corona-Antigen-Tests haben wir sie erwartet, dass wir irgendwo bei 97% ankommen. Die Literatur berichtet, dass wir nur zwischen 70 und 95 geschafft haben. Auf jeden Fall alles höher, als wie wir da mit unserer kombinierten Bewertung haben. Ja, Ich komme jetzt wieder zum diagnostischen Fenster mit einer anderen Grafik. Eine Studie hat nachgewiesen, dass Plaques schon viel früher aufgetreten sind, als wie dann die Diagnose Demenz nachgewiesen werden hat können. Da liegen bis zu 10, 15 Jahre dazwischen. Das heißt, die neuropathologischen Vorgänge beginnen schon frühzeitig und wir bräuchten was, damit wir das frühzeitig sehen können. Und jetzt stellt sich die Frage, welche potenziellen Biomarker kennt man denn verwenden, beziehungsweise wären geeignet, damit wir da besser wären und das diagnostische Fenster schließen? Welch Wunder, es kommt wieder Amyloid Beta und Tau-Protein, das wird in der Wirtschaft rauf und runter gekaut und sämtliche Konstellationen werden getestet und wie man das optimieren kann. Das heißt, das ist der Dauerbrenner. Da bleiben wir dabei. Es gibt dann neue Ansätze, die andere Stoffwechselvorgänge zum Ziel haben, bis hin zum Immunsystem. Und da gibt es ein paar gute Kandidaten, aber wirklich eine Korrelation mit den Vorgängen im ZNS hat man trotzdem nicht nachweisen können. Dann ganz was Spannendes, es wird schon Machine Learning eingesetzt. Sagt vielleicht einigen von Ihnen was, das heißt künstliche Intelligenz. Es wird so lang probiert, bis ich in dem Fall basenbare Aminosäurenabfolgen habe, in Genkombinationen, die korrelieren mit dem Krankheitsbild der Demenz bei Patienten. Das Bild müssen wir jetzt nicht verstehen auf die Schnelle. Jedes Kasterl, was rot gefärbt ist, zeigt einen Zusammenhang von dem entsprechenden Basenabschnitt mit der Erkrankung selbst. Alles, was grün ist, nicht, und alles, was dunkler gefärbt ist, so lala, da passiert nichts. Das hat weder einen Zusammenhang mit dem einen noch mit dem anderen. Jetzt sind diese großen Big Data Auswertungen immer spannend für Statistiker. Jeder weiß, das Signifikanzniveau muss ich nach unten anpassen. Pro Versuch am besten um 1 Prozentpunkt und bei diesem Machine Learning und molekulargenetischen groß angelegten Paneluntersuchungen mache ich bis zu ein paar Millionen Kombinationen. Das heißt, meine Zufallstreffer sind in großer Anzahl vorhanden. Wo will ich eigentlich hin? Die Forschung ist erfinderisch, man schaut sich auch Biomarker an, die ich in Haaren nachweisen kann, ob es da was gibt. Das schaut man sich mit der Massenspektrometrie an. Und da komme ich jetzt auch schon zu unserem gesuchten Spermidin. Ich darf ebenfalls, wie mein Vorredner, der Herr Professor Jarisch, den Matteo zitieren, der was das erstmalig beschrieben hat. Und damit man sich grob vorstellen können, was man beschrieben hat, wir sehen hier Querschnitte durch Mäusehirne und nach 30 Tagen durch die Mäusehirne, durch die Hirne von den Fruchtfliegen, bei den Mäusen sind wir noch nicht, und die weißen Pünktchen, die wir sehen, sind einfach die Ablagerungen und man erkennt sehr schön, die Fliegen, die kein Spermidin gekriegt haben, sind viel mehr Punkte nachweisbar wie bei den Fliegen, die das Spermidin über die Nahrung erhalten haben. So, das heißt, wir sind jetzt angelangt, Spermidin für uns ein potenzieller Biomarker, den wir einführen könnten in die Routine-Labordiagnostik. Die Grafik haben Sie heute auch schon mal gesehen. Das ist eigentlich sehr imposant, weil es zeigt sehr schön, der Spermidinspiegel fällt ab, je älter das ich wäre. Es gibt da keinen geschlechtsspezifischen Einfluss, das heißt männlich, weiblich, beides gleich betroffen. Das heißt, da gibt es keinen Vorteil. Alt, jung, ich will damit nicht sagen, dass man mit über 40 schon zu den Alten gehört. Es war nur so, dass die Stichprobe dann genau in der Mitte geteilt war, weil es zeigt ganz schön, die über 40-Jährigen haben im Mittel einen viel niedrigeren Spermidingehalt. So, wie kann ich jetzt das Spermidin bestimmen? Das ist die Frage, die ich heute beantworten soll und das auch noch schaffe in den letzten 4 Minuten, die wir noch bleiben. Der Goldstandard zu messen funktioniert mittels Massenspektrometrie. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Ich brauche Säulen, ich brauche Apparate, wo ich das Ganze durchschieße, meine Probe. Ich muss die Probe vorher aufreinigen. Der Nachteil für Routinediagnostik davon ist, ich habe das nicht in jedem Labor. Es gibt in Österreich aktuell, glaube ich, 3 Routinelabors, wo man das mittels Massenspektrometer bestimmen lassen kann. Wir haben auch darauf zurückgegriffen, damit wir einen Vergleichswert haben. Der Ansatz ist relativ aufwendig und uns ist rückgemeldet worden, dass sich das Spermidin sehr klebrig verhält. Das gleiche hat auch der Bäckermeister gesagt. Und es werden die Säulen verklebt in der massenspektrometrischen Apparatur. Das heißt, eher ungeeignet. Deswegen haben wir uns angeschaut, welche anderen biogene Amine gibt es und wie bestimmt man die eigentlich routinemäßig. Und da sind wir gleich einmal aufs Histamin gestolpert. Und Histamin kann ich ganz normal mit ELISA-Kits, also mit diesen Enzym-Linked Immunosorbent Assays, die weit verbreitet sind, nachweisen. Das Ganze mit einer kompetitiven Methode, dann ist es noch sensitiver und ich habe keinen Probenverdünnungseffekt. Ist jetzt auch egal. Wir haben uns das angeschaut. Funktioniert so ein Kit? Kann ich das Spermidin wahrheitsgemäß bestimmen? Wir haben dazu Proben mit Massenspektrometer in einem Referenzlabor vermessen lassen und haben bei uns in Wiener Neustadt das Ganze mittels verschiedener ELISA-Kits ausgetestet. Wir haben eine Abweichung der Konzentration von unter 10% gehabt. Die Präzisionswerte sind auch ganz normal von gängigen Standard-Kits. Als Vergleich zu einem Vitamin D ELISA-Kit, da haben wir 30% Abweichung bzw. bis zu 50% Abweichung der gemessenen Konzentrationen. Also die Spermidin-Kits, sie funktionieren, die es gibt. Das heißt, die können wir nehmen. Und was ist der Vorteil jetzt von diesen Immuno-Assays? Sie sind einfach zum Durchführen. Ich muss das Laborpersonal nicht extra schulen. Ich kann das Ganze relativ schnell hochskalieren. Jedes medizinisch-diagnostische Labor kann diese Untersuchung durchführen. Ich kann es automatisieren. Und der beste Schritt wäre natürlich, dass ich es auf die Labor-Großgeräte ausrollen kann. Auf die 2 prominentesten Vertreter, was wir in Österreich haben, Roche oder Abbott, wäre das ganz einfach zu machen. Ja, abschließend muss man natürlich erwähnen, wer jetzt auf die Idee kommt, ich suche mir jetzt einen Kit raus, im Internet findet man alles. Nicht jeder Kit ist gut, nicht jeder Kit ist zugelassen. Für die Diagnostik haben wir aktuell noch gar keinen zugelassenen Kit. Das sind dann die nächsten Schritte, die anzugehen sind. Warum ich das sagen will, wir vertrauen unseren Laborwerten blind und es gibt eine Studie, die hat sich genau mit dem gleichen Thema beschäftigt. Und die haben jetzt einen mittleren Spermidingehalt von 230 Nanogramm nachgewiesen. Wer sich an die Grafiken von vorhin erinnern kann, haben wir den durchschnittlichen Spermidingehalt so zwischen 30 und 80 Nanogramm. Das heißt, die haben viel höhere Werte bekommen. Das Ganze ist natürlich unplausibel und passt auch nicht mit vielen anderen Publikationen überein. Ja, ich bin schon am Ende. Wir wollen das Warum beantworten. Warum braucht man einen Biomarker? Warum will ich das Spermidin bestimmen lassen können? Die Ergebnisse unserer Studie hat gezeigt, dass ein erniedrigter Spermidinspiegel mit der Memory Performance negativ korreliert. Er nimmt im Laufe des Lebens ab. Und es wäre doch schön, wenn ich frühzeitig weiß, mein Spiegel sinkt ab, ich kann die Zufuhr erhöhen und damit vielleicht die Autophagie frühzeitig starten. Wir sind nicht die Einzigen mit diesem Ergebnis. Es gibt auch eine jüngere Vergleichsstudie. Und die empfehlen ebenfalls, dass man das Spermidin nachweisen soll. Die gehen sogar dahin, dass man es monitoren soll, regelmäßig. Und wenn man frühzeitig entgegenwirkt, kann man dem Fortschreiten oder Auftreten von den neurokognitiven Abbauvorgängen vorbeugen. Vielen Dank.